This is San Francisco, the city chosen by one of the most brilliant and sensitive new generation of filmmakers, Peter Bogdanovich, for his maiden comedy effort, What's Up, Doc? Starring Barbara Streisand and Ryan O'Neill.
Where are we? I can't see.
Well, there's not much to see, actually. We're inside a Chinese dragon.
Any experienced observer of shooting techniques will quickly sense the utterly new and different atmosphere created on the Bogdanovich set. No more the crass showmanship and slapdash of the old Hollywood.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 18 Classics, heute mit Lukas Babenschik.
What's up, Doc?
Wolfgang M. Schmidt.
Hallo.
Und nach unserem großen Kubrick-Special zu dritt gibt's heute ein unverhofftes Wiedertreffen mit Barry Lyndon, der diesmal aber Steine zum Klingen bringen kann. Und Barbara Streisand will natürlich von ihm wissen, ist was, Doc, oder what's up, Doc? Du hast es gerade schon gesagt, Lukas, denn diesen Film von 1972 hat Wolfgang heute mitgebracht. Und ich bin Christian Eichler, hi. Ist was, Wolfgang?
Ja, wir haben wirklich die Gelegenheit, mal über einen wunderschönen Film zu sprechen. Ja, wir haben ja doch auch oft sonst etwas sehr Schweres oder wir haben Schreckliches aus der Gegenwart. Und dies ist einfach ein sehr schöner Film, den ich ausgewählt habe, um zu zeigen, man kann ganz großartige Screwball-Komödien entdecken, gerade in dieser Zeit jetzt, wo wir alle oder viele zu Hause sitzen, nicht so richtig wissen, was sie tun sollen. Die Kinos haben geschlossen, Netflix ist leer geguckt und man stellt dann auch irgendwann fest, naja, ab Folge 4 ist dann Tiger King auch nicht mehr so interessant. Dann sollte man sagen, jetzt eine Screwball-Komödie und da habe ich mich für einen meiner liebsten Filme entschieden, der jetzt nicht filmhistorisch so unglaublich bedeutend vielleicht ist, aber schon eine gewisse Bedeutung hat, nämlich Ist was, Doc von Peter Bogdanovich aus dem Jahr 1972, ist sicherlich ein Film, der New Hollywood von einer ganz anderen Facette zeigt, als wir sonst New Hollywood kennen. Wenn wir darüber sprechen, dann denken wir immer so an Taxi Driver und an viele düstere Filme oder vielleicht auch an solche freiheitsliebenden Werke wie Easy Rider. Und hier, das ist eigentlich ein Film, der versucht, aus New Hollywood zugleich Old Hollywood zu machen, nämlich anzuknüpfen an eine gewisse Screwball-Tradition und auch anzuknüpfen ganz direkt an einen Film. Man kann sagen, es ist eine Paraphrase, nicht wirklich ein Remake, aber eine Paraphrase eines sehr, sehr berühmten Films, nämlich Leoparden küsst man nicht von 1938.
Ja, um trotzdem diese Sendung nochmal so unangenehm zu datieren, damit Leute, die das in zwei Jahren hören, sich denken, oh Gott, jetzt reden die schon wieder über Corona, das ist ja jetzt alles vorbei. Will ich trotzdem nochmal ganz kurz fragen, wie es euch gerade geht in der Situation. Man hat sich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt und Wolfgang, von dir würde mich natürlich interessieren, was für eine Maske hast du eigentlich?
Ich habe mir von einem Schneider eine Maske nähen lassen, die wunderschön strahlend weiß ist und die passt zu allen Anzügen ganz gut. Ich bin jetzt nicht so verrückt gewesen. Ich habe auch gesehen, es gibt da Maßschneider, die da einiges produzieren, die Maske noch anzupassen auf die verschiedenen Anzüge. Also ich trage da weiß, aber es sieht eigentlich ganz hübsch aus. Muss ich sagen, es ist noch ein bisschen exzentrischer als sonst.
Okay. Und sonst eingelebt in dem...
Ja, bei mir ändert sich ja nicht so viel. Also ich habe eben keine Vorträge momentan, beziehungsweise ich habe jetzt schon Vorträge gehabt über Zoom. Ich habe beispielsweise auch ein Seminar gegeben in St. Gallen. Eigentlich hatte ich mich so gefreut, da an der Uni zu sein, aber nun war das dann über Zoom und das hat dann auch gut funktioniert, wenngleich es nicht das Gleiche ist, wenn man dann dort wirklich präsent ist und mit Leuten direkt sprechen kann. Und da kommt jetzt noch einige andere Veranstaltungen kommen jetzt digital auf mich zu und dann ist ja auch so ein bisschen die Nachfrage dann auch gestiegen nach digitalen Inhalten, kann man sagen, durch diese Zeit. Also ich habe relativ viel zu tun.
Meine Maske ist auch weiß, die wurde freundlicherweise von meiner Freundin genäht, die hier auch die nähere Nachbarschaft versorgt mit ihrer Nähmaschine. Und ich glaube, meine letzten Wochen bestanden zu einem ganz erheblichen Teil, wahrscheinlich zu einem zu umfangreichen Teil, auch aus der Vorbereitung für eine Sendung Katz, die wir morgen aufzeichnen zu Studio Ghibli. Ein Kaninchenbau, in dem ich mich tief, vielleicht zu tief hinein gegeben habe. Vielleicht werde ich nie wieder hervorkommen. Das kann man dann alles in der Bonusfolge hier bei Katz nachhören.
Ich kann nur sagen, dass gestern die 60€ Manga-Ausgabe von Nausicaa hier angekommen ist. Also wir haben das jetzt schon mehrfach verschieben müssen. Und je öfter wir das verschieben, desto mehr Ghibli-Bücher und Literatur hole ich mir. Also die Leute müssen Hilfe schicken. Wenn das jetzt morgen nicht klappt, dann muss ich aufhören. Dann muss ich völlig die Ghibli-Entschlackung erstmal machen, bevor wir dann wieder reden, damit Abstand draufschauen. Weil es gibt dann doch zu viel. Müssen wir morgen drüber reden. Aber man findet aber dann auch noch irgendwelche obskuren Dokus und sonst was. Ja.
Was ist denn die Krise, wenn ich eine Zeit für Monomanie und Privatobsession, für das intensive Versenken in einem spezifischen Thema? Also das scheint mir ja eine gute Möglichkeit, ein guter Zeitpunkt für so etwas zu sein.
Kann man vielleicht gut anknüpfen an Peter Bogdanovich, denn von dem ist der Film, über den wir sprechen. War das denn auch so jemand? Hatte der auch nur so ein großes Thema, Lukas?
Naja, ich würde vor allen Dingen sagen, Peter Bogdanovich war nie ein Mann seiner Zeit. Er war der Regisseur des neuen Hollywoods, der das New Hollywood eigentlich nicht sonderlich mochte. Ob als Kritiker, als Filmhistoriker oder eben als Regisseur, sein Interesse und seine Bewunderung galten stets den Größen einer anderen Ära. All the good movies have been made, lässt er den jungen Regisseur Sammy Michaels, den er selber spielt, in seinem Debütfilm Targets von 1968 sagen. Und er liebte Hollywoods goldenes Zeitalter, also Howard Hawks, John Ford, Orson Welles, Frank Capra, Filme wie Citizen Kane, How Green Was Your Valley, Only Angels Have Wings und so weiter. Es sind die Filme und die Filmemacher seiner Kindheit. Er wird 1939 in New York geboren. Er wächst auf, zum einen natürlich in den Kinos der Stadt, aber auch mit Broadway-Stücken. Seine Mutter zwingt ihn dazu und er lernt das dann schon mit 13 sehr lieben. Zunächst will er sich dann zum Schauspieler ausbilden lassen. Er lässt sich auch zum Schauspieler ausbilden. Er gibt sich als 18-Jähriger aus und beginnt so schon mit 16 Jahren bei der legendären Stanislavski-Schülerin Stella Adler unterrichtet zu werden. Sein Geld verdient er dann zum Teil am Theater, da sammelt er auch erste Regieerfahrungen, aber vor allen Dingen eben als Kritiker für verschiedene Magazine und eben als Kurator und Autor für das Museum of Modern Art. Er führt wahnsinnig viele Interviews mit vielen seiner Idole, manche davon werden Freunde und Lehrer, gerade mit Orson Welles verbindet ihn dann eine wirklich sehr lange Freundschaft. Und der Komiker Jerry Lewis hat in dieser Hinsicht einmal über ihn gesagt, ich glaube, Peter sucht einen Vater. Und auch er bestätigt, dass er hat viele dieser großen Regisseure fast so als Vaterfiguren betrachtet. Leute wie John Ford, die ihn immer beschimpft haben, aber wo er immer wusste, dass sie ihn eigentlich doch sehr lieb gewonnen haben. Und 1966 überarbeitet er dann für den legendären B-Film-Produzenten Roger Corman das Drehbuch für Die wilden Engeln, so ein Biker-Film, hat man in den 60ern viel gedreht. Corman ist wahnsinnig angetan von diesem enthusiastischen jungen Mann, diesen wahnsinnig filmverliebten jungen Mann und erlaubt ihm dann auch noch die Second-Unit-Aufnahmen zu machen und gibt ihm dann auch die Möglichkeit, sein Debüt zu drehen. Wir wissen ja, Roger Corman arbeitet sehr ökonomisch. Er hatte Boris Karloff noch für 2 Tage unter Vertrag, hatte das Material eines eher mittelmäßigen Horrorfilms mit dem Namen The Terror und Bogdanovich sollte dann zu diesem bestehenden Material noch 40 Minuten dazu drehen und das Ganze in eine fertige Produktion verwandeln. Und das Ergebnis ist dann tatsächlich Targets, die Geschichte eines amoklaufenden Vietnam-Veteranen, der erst seine Familie tötet und dann einen Anschlag auf einen berühmten Horrorfilmdarsteller plant. Und das war eben Boris Karloff. Und der Film wird zu einem Achtungserfolg und so weit, dass er nicht dann eben von irgendeinem kleinen Studio, sondern tatsächlich von Paramount vertrieben wird. Und dann ist eigentlich auch die Geschichte passiert. Dann ist Peter Bogdanovich ein Star. Sein nächster Film schon, The Last Picture Show, so ein relativ nostalgisches Coming-of-Age-Drama über Schüler und Schülerinnen in einer texanischen Kleinstadt, wird ein unglaublicher Hit. Er erhält 8 Oscar-Nominierungen, gewinnt 2 und dann kommt Erfolg auf Erfolg. Erst die Screwball-Hommage What's Up, Doc, über die wir heute sprechen, Is Was, Doc? Und dann das tragikomische Road-Movie Paper Moon, auch mit Ryan O'Neill und seiner Tochter Tatum O'Neill und dann ist er eigentlich auf dem Höhepunkt seines Ruhms und wenn man ehrlich ist, endet dann auch in der Regel das Interesse der meisten Filmhistoriker, Kritiker, Filmfans an Peter Bogdanovich. Seine nächsten 3 Filme, Daisy Miller, At Long Last Love und Nickelodeon, werden kolossale finanzielle und kritische Flops und schon 1979 ist er dann wieder ganz unten angekommen mit St. Jack und ganz unten bedeutet im Fall wieder bei Roger Corman und er dreht zwar bis heute weiter Filme, aber es sind dann eben oft kleinere Produktionen, Fernsehproduktionen, Produktionen, bei denen er nicht die Kontrolle behält. Er meldet mehrfach Privatinsolvenz an und übernachtet bei vielen seiner persönlichen Freunde, bei Orson Welles, der vorher noch bei ihm geschlafen hat, bei Quentin Tarantino später dann. Und eine längere Phase seines Lebens wird auch eben von der Ermordung einer späteren Ehefrau, Dorothy Stratton, überschattet, die ihn sehr getroffen hat. Es gibt dann aber immer wieder kleinere oder größere Comebacks. Die Maske von 1985 ist sicher nicht nur für Fans von Cher wie Wolfgang sehr interessant. Und mit Texas Wild entsteht 1990 eine Fortsetzung von The Last Picture Show. Spätere Generationen, denke ich, lernen ihn dann eher so als Filmpersönlichkeit kennen. Jemand, der Monografien schreibt, der Vorworte schreibt, der Bücher verfasst, der in Dokumentationen über das alte Hollywood auftaucht und eben auch als Schauspieler zum Beispiel hatte eine relativ große Rolle bei den Sopranos als Therapeut der Therapeutin von Tony Soprano. Und zuletzt entstehen dann 2014 die ja, sehr mittelmäßige Screwball-Hommage Broadway Therapy, eigentlich der Versuch ist was Dog ins Jahr 2014 zu bringen und jetzt zuletzt die Dokumentation The Great Buster über Buster Keaton. Aber gehen wir doch zurück zu seinen Glanztagen, gehen wir zurück zu What's Up Dog.
Der Toxic Jungle, das wandelnde Schloss, der Katzenbus und natürlich der Ozean und die kleine Welt der Borger, das sind alles Welten, die das japanische Animations-Powerhouse Studio Ghibli geschaffen hat. Die bekanntesten Filme mit Sicherheit Chihiros Reise ins Zauberland und Prinzessin Mononoke. Und über alle Filme von Studio Ghibli, das sind über 20, spreche ich mit Lukas Pavencik und Memo Jeftic in der nächsten Special-Folge von Katz. Den ersten Teil haben wir schon aufgenommen, den nächsten nehmen wir morgen auf und dann sollte am Wochenende diese Folge mit wahrscheinlich 3+ Stunden rauskommen und falls ihr Bock habt, die zu hören, könnt ihr Katz finanziell unterstützen. Das geht auf steadyhq.com/katz und ab 3 Euro im Monat kriegt ihr den Zugang zu allen Specials, die wir gemacht haben und jetzt weiter im Text. Ja, wow, also wirklich ein Leben für den Film, aber in allen möglichen Facetten, ist ja echt interessant, auch als Kritiker und so weiter. Wolfgang, du hast den Film mitgebracht. Kannst du ein bisschen erzählen, worum es geht und was mich interessieren würde, weil irgendwie man diesen Titel ja so, also Iswas Dog halt immer sagt, den deutschen Titel. Ist es ein Film, den du auch auf Deutsch schaust oder auch auf Deutsch irgendwie kennengelernt hast?
Ich habe den wahrscheinlich zum ersten Mal auf Deutsch gesehen, als er im Fernsehen lief. Da sieht man ja alles auf Deutsch, aber ich schaue ihn jetzt, wenn ich ihn immer mal wieder schaue, dann auf Englisch. Das ist auch dann vielleicht noch ein bisschen rasanter. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube, die Synchronisation ist gar nicht so schlecht. Worum geht es? Es geht um einen Musikwissenschaftler, gespielt von Ryan O'Neill, der mit seiner Verlobten auf dem Weg ist zu einem Kongress. Dort soll über Forschungsgelder verhandelt werden und so weiter. Und dann taucht in diesem Kongresshotel plötzlich eine merkwürdige Frau auf, Judy, gespielt von Barbara Streisand, die ist total aufgekratzt, die macht sich an ihn ran, sie ist unmöglich, sie zerreißt sein Jackett, sie legt einfach mit ein Radio aufs Warenband und möchte, dass er ihr das mal gerade kauft. Sie ist hinter ihm her und will ihm eigentlich deutlich machen, deine Verlobte da, dieses biestige Frauchen, das willst du doch nicht wirklich, du willst doch ein anderes Leben, du willst doch temperamentvolle Frauen neben dir haben und sie versucht wirklich alles. Sie schleicht sich natürlich auch in sein Hotelzimmer, aber er ist so vergeistigt. Er hat diese große Hornbrille und sieht dadurch und versteht die Wirklichkeit nicht, in der er lebt. Er muss eigentlich überall betreut werden, dass er die einfachsten Dinge verrichten kann. Also es ist das Klischee eines Geisteswissenschaftlers, das hier wunderbar persifliert wird und dieser Mann wird aber irgendwann die Brille abnehmen und wird auch dann irgendwann Barbara Streisand tief in die Augen sehen. Und es ist eine wunderbare romantische Komödie. Es ist eine Komödie, die vor allem auf Tempo setzt, die auf Sprachwitz aber auch setzt und die darauf setzt, dass eben das Spiel der Geschlechter doch somit das Schönste ist, was man sich im Kino ansehen kann. Und es gibt, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, eine Krimi-Handlung, die das Ganze noch nebenher durchzieht. Und zwar auch ganz klassisch, wie das in der Komödie ist. Es gibt da einige Taschen, die genauso aussehen. Und es gibt also einige Taschen, aber der Inhalt, der ist jeweils ein anderer. In dem einen sind Steine, die der Musikwissenschaftler braucht, um dort archaische Töne zu erforschen. In einer Tasche aber sind Juwelen und in einer anderen Tasche sind geheime Papiere. Und man kann sich schon denken, wie diese Taschen dann miteinander vertauscht werden und welche Verwicklungen dabei entstehen. Und es wäre fast unmöglich, glaube ich, diese Verwicklungen jetzt hier wiederzugeben. Das muss man gesehen haben, aber das gelingt alles in 90 Minuten. Auch das ist ja was heute selten geworden ist, dass man einfach mal ganz, ganz viel in 90 Minuten erzählt.
Ja, die sich für mich aber trotzdem angefühlt haben wie 3 Stunden, muss ich sagen. Also ich hatte gar keinen guten Zugang zu diesem Film gefunden, muss ich sagen. Aber ich habe auch den jetzt nicht, weiß nicht, aus seiner Zeit herausgesehen und einfach nur gedacht, okay, Wolfgang hat eine Screwball-Komödie mitgebracht, mal schauen, was das wird. Und ich muss sagen, auf einer ganz persönlichen Ebene fand ich das nur anstrengend eigentlich, den Film. Und ich fand, also ich mag ja auch so Puns und Wortwitze und sowas, und das stimmt, da sind viele drin und ein paar sind auch gut, aber es ist auch, also es kommt dann immer noch mal jemand durch die Tür und es knallt noch mal ein Kronleuchter um und dann ist noch mal genau das Jackett zerrissen und so weiter, und irgendwie, ich habe so richtig gemerkt, ah, muss das jetzt eigentlich sein, muss ich das mir jetzt anschauen. Und auch diese Rahmenhandlung, dass da diese Koffer dauernd vertauscht werden, ich muss sagen, zu viel mehr als Verwirrung hat das bei mir eigentlich auch nicht geführt, was vielleicht Absicht ist, aber welcher dann der Agent ist und welcher der Taschendieb und welcher Koffer jetzt nochmal genau wo ist, hat mich auch eher so ein bisschen aufstöhnen lassen, muss ich sagen. Was hast du denn für eine Beziehung zu dem Film, Lukas?
Als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, wurde mir ein wenig schmerzlich vor Augen geführt, wie bedeutsam das Kino als Erfahrungsraum für Filme ist. Denn ich habe ihn erst im Februar, diesen Film hier im Rahmen von so einer Vortragsreihe, nochmal in Heidelberg im Kino gesehen und hatte großen Spaß mit ihm. Und davon blieb noch manches, aber eben jetzt nicht alles übrig, als ich ihn nochmal zu Hause auf dem Fernseher gesehen habe. Man lässt sich ja in Teilen, gerade bei Komödien, auch von der Stimmung in Teilen mitreißen. Ich finde, wenn ich ihn jetzt so etwas nüchterner betrachte, dann ist es ein guter Film. Ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, aber man merkt, es ist ein bisschen so, als würde ein Komiker, der selbst nicht wahnsinnig lustig ist, mit einem gewissen Charme, mit Können, die Witze eines anderen und besseren Komödianten erzählen. Als wäre das eine Emulation, als würde eine Software einen anderen Computer quasi simulieren. Und ich habe mich jetzt bei dieser Wiederbegegnung mit dem Film sehr stark gefragt, was passiert hier mit dieser Pastiche, mit dieser Hommage? Warum wird hier eine Beziehung, eine Situation aus den 30ern in die 70er übertragen? Ich habe ja schon, glaube ich, in meiner Beschreibung von Peter Bogdanovich gerade angedeutet, er ist definitiv auch ein Filmemacher der Nostalgie, jemand, der zurückverweist, der vielleicht als Figur des New Hollywoods auch insofern ungewöhnlich ist, dass seine Filme nach Targets auch ein Entkommen der Vietnamkriegssituation, der aufgewühlten Zeit erlauben, dass sie eine eskapistische Qualität haben. Und was sicher in den 30ern und in den 40ern dann vielleicht auch noch spezielle Bedingungen waren, die eben die Screwball-Komödie hervorgebracht haben, also der große Crash von 1929, der Schwarze Freitag, die sich verändernde Situation, das veränderte Verhältnis zwischen den Geschlechtern, das hier dann sehr spielerisch verhandelt wird, das dann auch so einen sehr fortschrittlichen Charakter in Hollywood hat, was bedeutet, dass in dieser Zeit dann natürlich auch der Hays Code als konservative Gegenreaktion entsteht. All das ist natürlich jetzt Anfang der 70er nicht mehr in der Form gegeben. Und ich grübel immer noch ein bisschen, was denn hier das Ziel, die Intention oder sagen wir viel besser, der Effekt ist, etwas so 1:1 zu übertragen. Denn man ist ja wirklich ungemein nah an Bringing Up Baby, an Leoparden küsst man nicht von Howard Hawks. Ich hatte manchmal das Gefühl, er ist vielleicht ein bisschen langsamer, als das Howard Hawks selbst noch war, und dass die Geschwindigkeit vor allen Dingen manchmal innerhalb der Dialoge stattfindet, also dass dann Barbara Streisand zum Beispiel wahnsinnig stark beschleunigt, wenn sie die Felsen aufzählt, um dadurch einen Überraschungseffekt zu erzielen, aber dass das Äußere, was an Geschwindigkeit eben vorgegeben wird, sehr viel langsamer ist. Und das ist ein merkwürdiger Kontrast, und das macht für mich auch irritierend, dass hier noch so ein anderer Bezugspunkt ist mit Bugs Bunny, What's Up Dog, ja bekannt als das Zitat von Bugs Bunny, und ich dachte mir, nein, die Geschwindigkeit, aber auch halt den Einfallsreichtum, die Genialität von Leuten wie Chuck Jones oder Tex Avery, die erreicht er hier eben auch nicht, deshalb finde ich das fast ein bisschen anmaßend. Also es ist für mich ein guter Film, wir können gleich auch sicher noch viel über seine Stärken sprechen, aber es gibt auch ein paar Vorbehalte.
Was ist der Hays Code?
Naja, der Hays Code ist ein 33 oder 34 etablierter Code, Selbstverpflichtungen, aber dann vor allen Dingen auch von außen forcierte Reglements, die die Moral, die die Ausdrucksart von eben Hollywood bestimmen sollte, weil man eben in bestimmten Kreisen Angst hatte, Hollywood würde die Menschen verrohen und auf einmal durfte man also bestimmte sexuelle Handlungen und bestimmte Anspielungen nicht mehr im gleichen Maße machen. Geschichten mussten immer damit enden, dass Verbrecher ihre gerechte Strafe bekommen. Also das war der Zensurcode in den USA, der von den frühen 30ern bis in die späten 60er sehr stark durchgeführt worden ist und dazu geführt hat, dass viele Filme zensiert wurden.
Wolfgang, bist du geschockt?
Nein, ich bin überhaupt nicht geschockt, denn ich finde es eine ganz schöne Überlegung zu sagen, ja, der Bogdanovich ist ein Nostalgiker und das gibt dem Film ja eine gewisse Note. Es ist ja die Frage, geht es noch? Können wir noch einmal das Hollywood von einst reaktivieren? Es muss angepasst werden dabei, ein wenig an die Zeit, aber nicht zu sehr. Damit ist es aus der Zeit gefallen, aber auch, was wir da sehen, was wir da 1972 präsentiert bekommen, und es liegt dann über der Komik und über den Szenen, die man auch aus anderen guten Screwball-Komödien kennt, dann auch so ein bisschen der Schleier der Trauer. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass dort diese melancholische Komponente viel, viel stärker dann vorhanden ist, als das beispielsweise in Leoparden küsst man nicht der Fall ist, weil das dort als selbstverständlich etabliert wird. Und wir sind also in den 70er Jahren an einem Punkt angelangt, wo wir sagen können, es geht jetzt nicht mehr genauso, aber dennoch ist da dieser unbedingte Wille, es noch einmal zu versuchen, und das schafft dann ein ganz eigenständiges Werk, nämlich insofern wir hier es mit einem Film zu tun haben, der selbstverständlich eine Verneigung ist, der selbstverständlich auch nicht mehr ganz die Höhe erreicht, aber zugleich ist er auch dafür ein Symptom, dass da etwas Untergegangenes hinter uns liegt, dass da etwas unwiederbringlich vielleicht verloren ist, was dann auch einfach daran liegt, dass sich die Gesellschaft radikal verändert hat. Und es ist ja auch eine schöne Besetzungsidee, dass man einmal Ryan O'Neill nimmt aus Love Story, ja, den man also als den großen Romantiker da eingeführt bekommt, und da wird dann auch noch am Ende des Films das berühmte Zitat, Liebe heißt, nicht verzeihen zu müssen, aus Love Story, wird dann auch nochmal aufgerufen, aber dann sagt O'Neill, also was Blödes hätte er noch nie gehört. Und dann haben wir Barbara Streisand, die ja da schon sehr gut im Geschäft ist, allein dadurch, dass sie ja richtig bekannt wurde durch Hello Dolly, dem großen Musical mit Gene Kelly ein paar Jahre zuvor. Gene Kelly hat da die Regie geführt, aber dieses Musical war so extrem teuer, dass man das quasi auch als einen weiteren Sargnagel sehen konnte für das alte Hollywood, denn dieser Film trug sich finanziell nicht, und jetzt versucht eben Bogdanovich, sie mit in die neue Zeit zu retten, was ja dann für Streisand auch tatsächlich funktioniert hat. Und das finde ich wunderbar, und ich würde auch hier einmal die persönliche Ebene, weil es geht ja ein bisschen darum auch zu sagen, warum wählt man diesen Film aus. Ich finde es einfach so entzückend, wie Barbara Streisand das spielt, dass ich jedes Mal, wenn ich den Film sehe, mir eigentlich wünsche, dass jetzt bei mir zu Hause Barbara Streisand klingelt und mein Leben durcheinander wirbelt.
Ja, das ist sicher eine sehr männliche Fantasie. Da kommt diese Figur, die natürlich irgendwie sehr stark ein Konstrukt ist, diese unglaublich bewanderte, kluge Frau, die alles studiert hat.
Das könnte daran liegen, dass ich ein Mann bin.
Ja, ja, natürlich. Das will ich dir auch gar nicht unterstellen. Das ist ja noch kein Nobody's Perfect, wie dann in einer anderen sehr schönen Screwball-Komödie vielleicht in Teilen gesagt wird. Nein, aber ich bin ein bisschen irritiert von dieser Figur, die ich einerseits sehr unterhaltsam und sehr schön finde, die aber auch irgendwie ein bisschen merkwürdig aufgebaut und konstruiert ist. Diese Frau, die alles weiß, die alles kann, die jeden Raum beherrscht, aber die zufällig dann auch nicht über einen besonderen Status verfügt, sondern sich an andere heften muss. Und so stark und überzeugend, wie sie dann ist, so uninteressant finde ich dann Ryan O'Neill, der hier ja Cary Grant, also wirklich im Detail bis zur Hornbrille hin imitiert, den ich dann eben als Gegenpol so schwach und uninteressant finde. Und ich glaube, es geht auch ein Teil der Dynamik von Bringing Up Baby in dieser Situation verloren. Ich möchte das mal an einem Beispiel festmachen. Wir haben in beiden Filmen diese Situation, dass das Kleidungsstück zerrissen wird. Der Anzug zum Beispiel von Ryan O'Neill, von Howard Bannister, also seiner Figur. Während aber bei Cary Grant und Catherine Hepburn man sich gegenseitig zerreißt, also dieses Spiel wirklich auf so einer Gegenseitigkeit beruht, geht das hier nur in die eine Richtung. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Hier geht irgendwie ein Teil dieser immer sich verändernden Dynamik, dieser unglaublichen Variation in der Beziehung, die übrigens einen Film wie Bring Up Baby, den ich auch nicht für wahnsinnig perfekt halte oder so. Ich glaube, es gibt Filme wie His Girl Friday, die ich mehr schätze. Aber diese Dynamik und bestimmte Teile dieses Wechselspiels in der Beziehung gehen verloren. Und ich bin auch immer noch nicht sicher, was, also ein Plot-Element, das hier natürlich auch von Howard Hawks übernommen worden ist. Männer müssen ja hier immer erst so einen Zustand von Primitivierung erreichen. Die müssen gelöst werden vom Terror der Zivilisation. Die müssen wieder echte Männer werden. Die müssen von ihren Hornbrillen befreit werden und ihre Hemmungen verlieren. Das ist ja jetzt noch nicht sonderlich verwerflich, aber ich finde das hier eben von Ryan O'Neill sehr wenig überzeugend gespielt. Also, wo ich sagen
aber
würde,
er verliert doch nicht seine Zivilisation. Also, er soll ein bisschen seine Elfenbeinturm-Existenz verlassen und ein wenig die Augen öffnen für das, was sonst im Leben noch so stattfindet, zum Beispiel, dass da eine Frau vor ihm steht, die nicht uninteressant ist, nicht unattraktiv ist. Das ist ja jetzt noch nicht, dass er zum Tier wird.
Ja, es bezieht sich auf einen Film, in dem das vielleicht noch etwas stärker passiert, wo natürlich mit dem Leoparden auch nochmal so ein stärkeres, so freudianisches Symbol herumläuft für die Kreatürlichkeit. Aber ich finde,
naja, sie macht ihm schon deutlich, dass Leiblichkeit vielleicht nicht unerheblich ist. Sie sitzt da plötzlich in seiner Badewanne und möchte aufstehen und er hat regelrecht Angst davor. Und man sieht Ryan O'Neill dann in Unterhosen da rumlaufen. Also es geht schon darum, dass die sexuellen Freuden nicht zu verachten sind. Das finde ich jetzt keine problematische Aussage. Im Gegenteil, ich würde sagen, das ist doch gerade so hervorragend, weil immer so nach Role Models geschaut wurde, die es jetzt gerade auch für Frauenfiguren gab. In den letzten Jahren hatten wir da bisweilen sehr erbitterte Diskussionen und dann kann man sagen, naja, hier haben wir eine Frau, die sich schon sehr die sehr genau weiß, was sie möchte.
Ja,
und
aber das ist
auch
ja
weiß,
eine Frage,
aber warum, da würde ich auch mal
das
einmal
ist eine
einhaken
Frage, die ich
wollen,
interessant finde. Also,
genau, ich finde das nämlich auch genau so, und ich will nur kurz ganz gleich weiter was dazu sagen. Ich habe mich das auch gefragt, weil einerseits dachte ich, ja, das stimmt, also es ist eigentlich eine interessante Rolle, die Barbara Streisand hier spielt mit einer Frau, die halt unbedingt diesen Mann will und einfach, also das fängt ja schon an, wie sie etabliert wird, dass sie dauernd über die Straße rennt und um sie herum crashen dauernd, die also ein bisschen nackte Kanone mäßig auch irgendwie so crashen die Autos zusammen und dann hat sie irgendwie es auf ihn abgesehen und tut halt alles, um ihn zu kriegen und ist sich da auch für nichts zu schade, ist gleichzeitig, ne, irgendwie hat er ganz viele Sachen, das ist glaube ich etwas, was heute auch sehr resonieren würde bei vielen, so viele verschiedene Studiengänge, man hat sehr viel Wissen, aber weiß eigentlich gar nicht, was man damit machen soll. Mein Problem ist halt nur so ein bisschen damit, es dreht sich halt immer nur, und das hat Lukas so ein bisschen angesprochen, halt eigentlich um ihn, also sie will ihn, aber man versteht eigentlich gar nicht genau, warum eigentlich. Und das ist dieses typische Bild, dass du halt, was es bis heute eigentlich im Kino gibt, ist, du hast diesen nerdigen Hauptcharakter, der ist in einer Beziehung, aber die ist natürlich irgendwie so total prüde und die Beziehung ist auf Ewigkeit angelegt. Und dann kommt, das ist ja dieses neue Wort dafür, das Manic Pixie Dream Girl rein, das halt irgendwie sowohl irgendwie ein bisschen quirky ist, aber auch intellektuell und wirbelt dann das Leben zusammen. Und klar, das ist eine Fantasie und sie macht es gut, aber es ist jetzt nicht der große emanzipatorische Frauencharakter, den wir hier eigentlich gezeigt bekommen, denn dann müsste sie sich eigentlich, würde ich auch sagen, über ihn emanzipieren, was will sie eigentlich mit ihm? Gut, vielleicht hat sie ein sexuelles Interesse, aber warum eigentlich? Ich fand es interessant, dass der Film das gar nicht erklärt am Anfang auch, dadurch hat das so eine überraschende Ebene, aber es ist jetzt auch nicht besonders progressiv, finde ich.
Ja, aber Ryan O'Neill sieht schon auch gut aus, oder?
Ja, eben. Ich weiß gar nicht, was groß erklärt werden muss. Also sie findet ihn toll und deswegen heftet sie sich an seine Fersen und schaut mal zu, dass sie ihn bekommt. Also das.
Ja, aber all ihr Wissen und sowas wird halt eben auch nur eingesetzt, um halt da seine wissenschaftliche Arbeit, also das ist halt, ja, also es ist schon die Fantasie von ihm halt, also dass so eine
aber
Frau in dein
doch,
Leben tritt und alles
aber
und alles durchführt.
Aber es wird doch zugleich
so
diese ganze Männerwelt, also wenn wir jetzt mal darüber dann reden, aber dann wird doch diese ganze Männerwelt wird ja vollkommen persifliert. Also diese ganzen Akademiker, heute würde man sagen, ja, das sind die weißen Männer, die sich da versammeln, die werden doch alle nach Strich und Faden durch den Kakao gezogen. Die haben ja alle nicht alle Tassen im Schrank. Also da sind ja nur obskure, lachhafte Typen, die dort gezeigt werden, wo Ryan O'Neill wahrscheinlich auch der Einäugige unter den Blinden ist. Also es ist ja keineswegs so, dass hier einfach nur quasi diese männliche Herrschaft Gesellschaft gestützt wird, sondern wir haben es eher mit einem Film zu tun, der sich genau darüber lustig macht. Und ich würde auch aus meiner eigenen akademischen Erfahrung sagen, im Prinzip sind ja Kongresse so. Nur taucht halt ja, leider keine Barbra Streisand auf.
Nein, ich will das auch gar nicht irgendwie jetzt überhöhen. Das sehe das nicht als massives Problem, aber ich finde, das ist natürlich was, was Christian hier jetzt auch schon anbringt, über das man natürlich sprechen kann. Also ich habe mich auch gefragt, ist er wirklich so attraktiv, dass man erklärt dadurch, dass das ihr einziges Interesse ist? Wir beginnen ja diesen Film mit einer Welt, in der Bedürfnisse etabliert sind. Der eine will diese geheimen Dokumente, der Concierge will da vielleicht diese Diamanten und sie will ihn. Er will die Beförderung. Er hat noch Ziele und Träume, die irgendwie über sie hinausgehen und sie ist in ihrem Vektor, in ihrem Bedürfnis allein auf ihn fixiert. Also sie hat zuerst will sie Pizza, zuerst will sie Nahrung, sichert sich die reine Existenz sichern und dann geht es nur noch um ihn und darum, ihn zu überhöhen und das fällt mir einfach auch so schwer als Motivation zu greifen. Natürlich ist das
aber
hier
macht man
eine Komödie,
das nicht, wenn man verliebt ist. Dann macht man, dann spielen doch andere Dinge keine Rolle. Also dann sage ich doch nicht, jetzt denke ich aber erstmal über meine Altersversicherung nach oder so. Man
ja, nun ist das hier aber
im höchsten Maße unvernünftig und macht irgendwelche Dinge und glaubt, das Lebensglück hängt an dieser Person. Das ist doch total nachvollziehbar. Also und dann für Außenstehende auch wiederum nicht ganz begreifbar. Also bei den meisten Paaren verstehe ich nicht, wie das sein kann. Aber das ist
ich sage
so.
Ja nur einfach, dass das hier kein echtes Paar ist, sondern eins, das geschaffen wurde von seinem Regisseur, dessen Parameter festgesetzt sind. Und ich glaube, die Screwball-Komödie lebt ja auch. Die Screwball-Komödie ist so ein bisschen wie so ein Kunststück. Es geht darum, möglichst viele Bälle gleichzeitig hochzuhalten. Und ich sage ja nur, ich hätte es mir gewünscht, da wäre vielleicht noch ein weiterer Ball, der in der Luft gehalten wird, nämlich noch ein weiteres Bedürfnis, das sie hat, dass sie als Figur vielleicht befreit von dem, was Christian gerade schon angesprochen hat, von bestimmten Archetyp-Charaktern, von bestimmter Holzschnittartigkeit, etwas, das ihr noch eine weitere Komplexität gebracht hätte. Ich glaube, das hätte genützt. Ich mag diese Figur, ich finde sie sehr unterhaltsam, ich mag, welche Energie sie in die Räume hineinträgt, aber ich glaube, das hätte diesen Film noch weiter verbessert tatsächlich. Ich gebe gern zu, dass das ein Jammern auf recht hohem Niveau ist.
Was, Wolfgang, du hast das schon New Hollywood angesprochen. Warum ist dieser Film so ein Film aus New Hollywood, der aber auch so ein bisschen Gegenstatement ist?
Na, mit New Hollywood würde man erst einmal, wenn man New hört, ja verbinden, dass damit was Neues beginnt. Und New Hollywood war ja die Idee, dass das alte Studiosystem nicht mehr funktioniert. Man hat ja dann entsprechende große Flops produziert, monumentale Filme, die aber dann doch nicht mehr genügend Zuschauer lockten. Und dann schlägt ja die große Stunde für junge Filmemacher, für viele Filmemacher, die dann auch gelernt haben, bei jemand, der günstig Filme produzieren konnte. Er wurde schon erwähnt von Lucas Roger Corman. Und dort war ja nicht nur Bogdanovich, sondern eine ganze Riege von Regisseuren, die wir heute noch schätzen. Und man hat also dann erst einmal gesehen, man kann mit sehr viel weniger Geld auch gute Filme machen. Und man muss ein bisschen schauen, wo sind denn eigentlich die Wurzeln der amerikanischen Erzähltraditionen. Und die liegen nicht darin, dass man nur noch Bombast produziert, dass man 4-Stunden-Epen schafft mit Riesenkulissen und 10.000 Statisten, sondern man hat eigentlich ein bisschen dann sich wieder besonnen auf das, woher man kommt. Das hat zum einen dazu geführt, dass es so Ausbrüche gibt, wie zum Beispiel Easy Rider, dass man also mit den Motorrädern einfach hinausfährt ins Land, dass man eben das, was man hatte, erst einmal verlässt oder das hat dann auch zur Destruktion geführt, wie in Taxi Driver. Aber zugleich muss man sagen, es gab schon immer eine große nostalgische Welle zugleich bei New Hollywood. Also American Graffiti ist ja auch ein sehr berühmter New Hollywood Film, der aber auch schon von einer Jugend von früher spricht, also um die frühen 60er Jahre. Und das hat dann auch Bogdanovich gemacht, zum Beispiel in die letzte Vorstellung, dass er da auch eine Jugend, die schon vergangen ist, noch einmal porträtiert. Also es gab schon immer etwas Retromanisches bei New Hollywood und das ist dann etwas, was Peter Bogdanovich sicherlich dadurch auch auf die Spitze getrieben hat, dass er sich permanent mit diesen alten Filmrecken unterhielt, dass er Bücher über sie gemacht hat und dass er sie dann auch so ganz explizit zitiert hat, wie beispielsweise in Iswas Dog, aber auch in Nickelodeon, Paper Moon. Und damit hat Bogdanovich dann irgendwann doch eher den Status erreicht, dass er zum Filmhistoriker wurde, der auch Filme dreht, als er jetzt so ein genuin origineller Filmregisseur wurde. Und das war dann auch sicherlich sein großes finanzielles Fiasko, dass sich diese filmhistorischen Auseinandersetzungen auf der Leinwand dann nicht so gut verkauften. Und bei Iswas Dog ist ihm das ja gelungen, aber sicherlich auch deshalb, weil er zwar einige Zitate beinhaltet, aber doch nicht so sehr in der Filmgeschichte nur noch unterwegs ist, dass er nicht mehr im Heute ankommt. Und das finde ich einfach eine interessante Strömung bei New Hollywood, dass wir da eben nicht es mit einer Revolution in dem Sinne zu tun haben, dass da kein Stein mehr auf dem anderen steht, sondern eigentlich ist es eher eine Restauration. Man versucht wieder das aufzubauen, was die großen Studios vergessen haben. Deswegen hoffe ich ja eigentlich wieder auf ein New Hollywood, dass man sieht, Hollywood heißt eigentlich nicht Marvel-Spektakel für die nächsten 10 Jahre und alles CGI und so weiter, sondern Hollywood hat eigentlich eine andere Tradition und die gilt es jetzt wieder neu aufzubauen. Aber momentan ist das ja nicht in Sicht wirklich.
Aber wir haben hier nicht so, oder vielleicht habe ich sie nicht erkannt, im vielleicht Nebensatz oder im Hintergrund tatsächlich auch so Thematiken des New Hollywood, oder? Also wir haben nicht diese gebeutelten Charaktere, wir haben keine, weiß ich nicht, Menschen mit PTSD. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch, gut, die Wissenschaftswelt wird hier vielleicht so ein bisschen kritisiert, aber irgendwie ökonomische Kommentare gesehen. Oder würdet ihr sagen, doch, eigentlich gibt es was, das haben wir zum Beispiel in Taxi Driver und das ist hier so ein bisschen im Nebensatz, wird das hier auch mit verhandelt oder sowas, weil es die gleiche Zeit ist?
Na, ich würde sagen, wenn man sich Kritiken aus dieser Zeit durchliest, dann beschreiben die auch alle, oh, hier ist endlich auch ein Film, der sich aus dem Sozialen herausnimmt, aus dem Politischen, der einfach rein Eskapismus bietet. Ich glaube, wie du das schon angesprochen hast, das ist höchstens in Ansätzen vorhanden. Das ist ja auch eine sehr bewusste Entscheidung. Aber ich würde, glaube ich, gern was sagen zu dem, was Wolfgang gesagt hat. 72 sind wir ja so an einem der Höhepunkte von New Hollywood, was so den finanziellen Erfolg angeht. The Godfather von Francis Ford Coppola ist der erfolgreichste Film des Jahres. Der eine Film, der zeigt, was kommen wird. Der Katastrophenfilm Poseidon Adventure auf 2 und dann kommt schon dieser hier. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass derart kleine Filme derart groß wahrgenommen werden. Aber ich glaube, das, was du angesprochen hast, Wolfgang, ist in Teilen ja auch der Untergang von New Hollywood später gewesen. Die Rückwärtsgewandtheit, diese Retromanie, die du angesprochen hast. Denn an was scheitert, von was wird es denn später abgelöst? Ja, von einem Kino, das sich noch sehr viel stärker zurückwendet. Was sind denn die Filme? Wir denken an Jaws, wir denken an Star Wars und dann eben diese Sachen, die in den 80er kommen, die alle sich ganz klar beziehen auf Serials aus den 40ern und 30ern, die alle eben ein Versprechen eben genau dieses Eskapismus machen. Also wenn wir diesen Film hier begreifen als Teil von New Hollywood, dann als den Teil von New Hollywood, der den eigenen Untergang ankündigt. Das finde ich vielleicht, sollte man ihm nicht kritisch vorwerfen, aber könnte man halt konstatieren.
Aber ist das nicht ein Unterschied, ob man jetzt einen Film hat wie Indiana Jones oder so, der selbstverständlich da auch an populäre Erzähltraditionen anknüpft, oder ob man jetzt jemanden wie Bogdanovich hat, der sich ja doch, wenn man diesen Begriff überhaupt so in den Mund nehmen darf in Bezug auf Hollywood, sich mit der Hochkultur Hollywoods auseinandersetzt. Also zwar sind das auch unterhaltsame Filme, Howard Hawks und so, aber das ist ja nicht B-Movie. Das ist ja nicht einfach Kino als Jahrmarktsattraktion, sondern Bogdanovich ist ja jemand, der sehr wohl weiß, wo jetzt die eigentliche künstlerische Stärke von Hollywood liegt. Und man kann ja sagen, auch gerade diese großen Western von Hawks oder John Ford sind ja so etwas wie die alten Meister der Amerikaner, die sie nicht hatten in Form von Gemälden. Und ich glaube, es ist doch eher eine Auseinandersetzung mit dieser Tradition auch.
Naja, das definitiv. Ich glaube nur, dass diese spätere Musealisierung, die bei diesem Regisseur ja wirklich stattfindet, also dieses, man hat ja das Gefühl, er schließt sich danach dann in seinen Sarkophag ein und nimmt dann die Produkte dieser Zeit mit. Ich glaube, die ist ja schon angelegt und die ist ja zwangsläufig zum Scheitern verurteilt. Selbst diese großen Meister, selbst wenn die etwas Klassizistisches an sich hatten, interagierten ja immer ganz intensiv und ganz stark und sehr unmittelbar mit der Zeit. Also die Generation Capra, Howard Hawks, die waren vom Krieg geprägt und die setzten sich auf ihre Weise auch in historischen, auch in vermeintlich komödiantischen Stoffen sehr unmittelbar mit ihrer Zeit auseinander. Und ich glaube, da, wo das nur noch in der Rückschau stattfindet, muss das zwangsläufig in irgendeiner Form an Grenzen stoßen. Also, ich verstehe den Wert dieses Kinos und ich denke, wenn man das als Kompromiss gefunden hätte, wenn das der neue Mainstream geworden wäre, etwas, das vielleicht so ein bisschen zurückschaut, aber trotzdem auf einer erwachsenen, auf einer kleinen Dimension geblieben wäre, dann wäre das sehr schön, aber so war es dann nur ein Zwischenstein zum kommenden Untergang und das finde ich halt so ein bisschen das Enttäuschende und ich finde, das ist auch eine Melancholie, die ich in diesen Filmen halt eben dann auch spüre. Es ist die Melancholie auch schon für die eigene Generation in irgendeiner Form und das ist halt, das macht diesen Film für mich dann komplizierter. Deshalb kann ich ihn nicht so im vollen Maße umarmen, wie du das vielleicht kannst.
Was ich noch lobend erwähnen möchte, ist, dass es geht ja bei der Screwball-Komödie, ich fand übrigens auch interessant, dass es ja aus dem Baseball kommt, ne? Also ein angeschnittener Ball ist irgendwie der Screwball, so ein bisschen unerwartet, was halt passiert. Ja, also du hast ja eigentlich eine Gleichzeitigkeit von, wie du es gesagt hast, Lukas, so vielen Bällen, die hochgeworfen werden, aber das ist ja nicht so, also es muss ja so eine Art Setup geben, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine andere Charakterdimension noch gehabt hätten, hätte es vielleicht noch einen Ball mehr gegeben und das trifft dann irgendwann alles aufeinander, aber alles muss trotzdem irgendwie eingeführt werden, also das ist wie, also vielleicht funktioniert eine Screwball-Komödie auch tatsächlich wie einfach Witze erzählt werden, ne? Du brauchst ein Setup halt und brauchst irgendwann eine Punchline und wenn du nur die Punchline hast, das ist das Problem, was viele deutsche Comedians haben, die haben meistens nur die, oder noch schlimmer sind deutsche Comedians, die nur das Setup haben, die nur sagen, ich war neulich beim Yoga, da sind ja alle wahnsinnig. So, das sind die schlechtesten. Die besseren sind die, die nur die Punchline haben, so ein bisschen Phipps Asmussen-mäßig, obwohl die hat auch die guten Setups. Also du brauchst eigentlich immer so ein bisschen beides. Und gleichzeitig versucht dir dieser Film ja auch zu verkaufen, dass das alles so passiert. Ne? Also, dass sie in einem Hotel sind, es gibt die ganzen Koffer und dann fährt sie da mit einem Taxi hin und da sind dann natürlich die Gangster, weil sie die falsche Adresse gegeben hat und sowas. Und das muss ja alles irgendwie eingeführt werden. Wie gesagt, war ich bei der Koffernummer ein bisschen raus, aber sonst kriegen wir schon hier sehr schön eigentlich alles erzählt. Ich finde vor allem diese Szene toll, wo sie dann da sitzt auf der Konferenz. Also er kommt rein, redet mit Leuten und sagt, ja, hier, deine Verlobte ist ja schon da, die erzählt so viel über diese Geschichte damals im Flugzeug und so. Und er sagt, was für eine Geschichte? Ja. Und dann ist es eben nicht seine Verlobte, sondern der Charakter von Barbara Streisand. Und dann kommt ja sofort dieser Twist, dass es jetzt heißt, wir finden die so toll, deswegen wirst du diese Beförderung erhalten. Und er hat direkt diesen moralischen Konflikt in sich drin. Mist, spiele ich jetzt dieses verrückte Spiel mit, um die Beförderung zu kriegen, oder löse ich das auf? Und er entscheidet sich dann halt auch so zu spielen und so spielen wir dann ja auch das mit. Und was ich cool finde an dem Film ist, dass ganz am Ende, als sie in dieser Gerichtsverhandlung sind, erzählt er ja nochmal den Film nach. Also das, was du gemacht hast, Wolfgang, am Anfang, macht er aber noch viel detaillierter. Und es wirkt natürlich wahnsinnig. Also alleine schon zu erklären, wer sind die Charaktere, was sind die Namen, was ist dann passiert? Dann sind wir da hingegangen, dann der Richter ist so, also der Richter ist wie jemand, dem man selber erzählen würde, worum geht's eigentlich in Iswas Dog, der das nicht versteht. Und das ist, finde ich, wie so ein bisschen so ein Kommentar nochmal auf Comedy oder auch die Screwball-Komödie, dass am Ende nochmal der Film selber erklärt, wie bescheuert das ist, was wir gesehen haben. Wir haben es aber geglaubt für die Zeit des Films und das fand ich irgendwie ganz, ganz schön gelöst.
Und auch das gehört ja zur Komödie, dass versucht wird, am Ende wieder eine Ordnung herzustellen. Und das wird eben vor Gericht entschieden, aber es wird auch, wie wir jetzt noch nicht verraten, doch auf eine sehr eigenartige Weise dann abgebrochen, diese ganze Verhandlung. Und das findet man auch in der Operette ganz häufig, zum Beispiel in der Fledermaus, da ist dann auch eben der Tag danach und jetzt muss mal geklärt werden, wer jetzt eigentlich da mit wem und so. Das ist also auch so eine ganz alte Tradition, die hier aufgerufen wird, die aber sehr charmant nochmal variiert wird.
Ja, es ist Shakespeare. Alle werden in Zweierpaare am Ende aufgeteilt bei den Komödien. Mhm. Diese Richterszene finde ich tatsächlich auch sehr schön. Vor allen Dingen auch, weil Liam Dunn, der diesen Richter spielt, vor allen Dingen mit Mel Brooks viel arbeitender Schauspieler, das ganz hervorragend herüberbringt in seiner Enerviertheit, in seiner Distanz auch zu der Handlung. Vielleicht nimmt er in dem Moment so ein bisschen die Christian-Rolle ein, der von diesem Film ja auch überfordert und genervt war. Und ich stelle mir Christian vor, wie er dann auch da mit seinen Tabletten sitzt und einfach nur in Ruhe gelassen werden will. Aber ich muss auch noch mal nochmal hervorheben, dass viele dieser Einzelszenen wirklich hervorragend aufgebaut sind. Also diese Situation im Drugstore und der Dialog, der da entsteht, ist eben in dem Abbau und auch dann, wie es eben von der Mise-en-Scène gemacht ist, also wenn dann Steine beiseite genommen werden und so, ganz hervorragend gemacht. Und auch diese klassische Slamming-Door-Situation mit diesem Hotelflur, wo dann nachher alles brennt und in Flammen steht und im Hintergrund läuft natürlich der Kriegsfilm von Howard Hawks in maximaler Lautstärke. Ja. Das sind schon einfach Szenen, die sehr schön sich aufbauen, sich akkumulieren. Also das, was ich vorhin gesagt habe über die Bälle, an manchen Szenen gelingen dann eben auch so kleine Bravourstücke. Und ich glaube, dass dieser Film vor allen Dingen in solchen Einzelmomenten sehr stark ist. Und auch einzelne Ideen in dieser Verfolgungsjagd zum Beispiel finde ich sehr schön aufgebaut. Diese ganze Situation mit der Glasscheibe, mit der Treppe, die wir natürlich kennen, die dann aber hier noch sehr schön eben uns immer wieder auf falsche Fährten führt und dann eine interessante Finalität bekommt. Also das ist alles schon auch sehr gut aufgebaut. Also ich finde, dass auch einfach auf so einer Ebene von Drehbuch und Regie, das könnte man vielleicht noch hervorheben, dass dieser Film vor allen Dingen von Buck Henry, der halt so eine wichtige Figur auch des New Hollywood ist, der The Graduate geschrieben hat, das ist wirklich ganz hervorragend gelungen. Und es gibt sehr viele Gags in diesem Film einfach, die hervorragend funktionieren. Und ich musste jetzt auch, während ich hier wieder zu Hause saß und kein enthusiasmiertes Publikum mich hatte, immer noch sehr oft lachen. Also das, ja, das zeigt, ist ja auch das auch Ziel so ein bisschen, einer Komödie.
Wie schwer auch gute Comedy dann zu planen und zu schreiben ist, ne? Also das ist halt einfach nicht, das ist nichts Einfaches. Also nicht, wir haben drei Charaktere dann in dieses Hotel gesetzt und dann wird das schon witzig. Das ist ja was heute manchmal so, ja, dann haben die einfach irgendwas gesagt und dann haben wir die witzigsten Stellen zusammengeschnitten. So, hier sieht man mal, wie man so einen High-Profile-Comedy-Film macht, der also wirklich fast wie, genau, ein ganz komplexer Heist-Film oder sowas aufgebaut
ist.
Bei
einer guten Komödie wird auf dem Set nicht gelacht. Bei guten Komödien ist auf dem Set messerscharfe Präzision und wirklich minutiöses Abstimmen, Schauspiel, das genau im richtigen Moment passieren muss. Schauspiel, das halt kontrolliert und beherrscht und eingehegt wird, das ist, vor allen Dingen im Classical Hollywood sind das ja wirklich Uhrwerke. Und ich finde, das gelingt hier manchmal nicht, aber wenn es dann gelingt, dann ist es eben wirklich hervorragend.
Es ist Handwerk, es ist großes Handwerk und dieses Handwerk wird ja kaum beherrscht heute. Also überleg doch mal in den vergangenen 10 Jahren, wie viele gute Komödien, die auch nur irgendwie da ansatzweise dran tippen können, haben wir dann gesehen. Wir haben lauter Vulgärkomödien gesehen, da wird sich mit derbsten Ausdrücken irgendwas mitgeteilt und dann gibt es wirklich den plumpesten Toilettenhumor, aber sonst ist doch davon wenig zu erleben. Dann haben wir in Deutschland diesen Dieter-Nuhr-Humor filmisch adaptiert von Schweiger und Co. Oder wir haben dann so das für das etwas anspruchsvollere Publikum, also angeblich anspruchsvollere Publikum, ist dann irgendwie, weiß ich nicht, Doris Dörrie oder so. Und da möchte man ja auch nur sterben. Also deswegen also ich bin ja immer auf Seiten von Hollywood, also auf Seiten des alten Hollywood, aber im neuen Hollywood passiert nichts und im deutschen Kinohumor weiß ich gar nicht, ob ich da mal was Witziges gesehen habe. Ich kann mich nicht erinnern, vielleicht Loriot damals, ja.
Es fehlt halt diese Physikalität, ne, die wir hier noch haben, das denke ich immer, oder eben auch, also dieses, was ich ja so schätze, bei der nackten Kanone so stark gab, sowas würde ich eigentlich gerne mal wieder sehen, auch dass das halt, dass Wegwerf-Gags halt auch weggeworfen werden und nicht immer, nicht ewig ausgereizt werden und so weiter, also das tatsächlich auch mal, was mich hier ein bisschen genervt hat, dann nochmal irgendwie der Lampenschirm umfällt oder sowas, das haben wir eigentlich sehr wenig heutzutage noch im Kino. Muss man diesen Film gesehen haben, Lukas?
Ach, muss. Es verpflichtet einen ja niemand dazu. Es zwingt keinen, aber ich denke, es wird einem Vergnügen bereiten. Und es ist auch sicher interessant, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Was passiert, wenn die Filme, die Denkweise, die Situation einer anderen Zeit in eine neue transplantiert werden, wenn sie da als Fremdkörper plötzlich sitzen? Das kann ja oft spannende Effekte haben. Das kann ja oft chemische Reaktionen hervorbringen. Also ich würde es definitiv empfehlen. Man würde sehr viel Spaß haben.
Wolfgang, ich kann mir die Antwort denken.
Man muss ihn gesehen haben, um zu sehen, was geht, um dann noch enttäuschter aus aktuellen Komödien rauszugehen, wenn die Kinos dann wieder geöffnet haben. Und man sollte sich auch ansehen, das Debüt von Peter Bogdanovich, Targets.
Ja, ja, hervorragend.
Lukas hat es schon angesprochen, das ist wirklich ein ganz großartiger Film, aus der Not herausgeboren und vollkommen disparat, könnte man sagen. Und doch ist am Ende alles stimmig. Und da ist er auch ganz dicht dann doch, obwohl er mit Boris Karloff da was inszeniert, ganz dicht an der Zeit dran. Und wir haben ja viele dieser Amok-Filme. Und ein Film, der mir sehr am Herzen liegt von Bogdanovich, ist selbstverständlich Die Maske mit Cher, den man auch keineswegs unterschätzen soll. Das ist ein sehr, sehr humaner, sehr kluger, weiser Film.
Ich würde sagen, man muss nicht. Vielleicht wird man auch so sich ein bisschen abwenden wollen, wenn man das schaut, so wie ich das wollte. Aber jetzt merke ich in der Diskussion, es lohnt sich aber, falls es einem nicht direkt bekommt, tatsächlich eine Ebene drüber zu tatsächlich vielleicht mal zu analysieren und zu überlegen, warum funktioniert denn hier ein Witz oder funktioniert er nicht? Wie wurde er dann aufgebaut? Wie wurde diese Figur denn eingeführt? Da kann man tatsächlich was lernen. Vielleicht auch Til Schweiger, der sich ja gerade von Merkel zum Maulkorb verurteilt sieht, wie ich heute in einem Instagram-Screenshot gesehen habe.
Ich hoffe ja insgeheim, dass er einfach weiter eskaliert, dass dann irgendwann, denn er ist ja staatlich alimentiert mit seinen furchtbaren Filmen, dass dann einfach von staatlicher Seite irgendwie gesagt wird, den unterstützen wir jetzt nicht mehr.
Also es das fehlt ist bei ja, ihm der letzte Xavier Naidoo-Turn
ja,
eigentlich.
Genau.
Stimmt eigentlich.
Der
so, fehlt eigentlich diese, wir müssen uns jetzt distanzieren.
Ja. Also ich baue da auch ein bisschen auf den Springer Verlag oder so, dass die wirklich da auch mal genauer hinschauen, da sonst sind die ja auch in solchen Sachen doch welche, die das erkennen und jetzt müssten sie dann auch mal langsam sehen, naja, ewig können wir jetzt auch nicht die Hand auf Til Schweiger halten, man hat das ja jetzt lange genug getan, also ich hoffe jetzt, das wäre ja was Schönes, wenn Corona das noch bringt, dass er sich selbst ins Aus katapultiert und dass dann die Filmförderung, na gut, wo geht sie dann hin, man weiß ja auch, wo sie dann hingeht, das ist der Fisch stinkt ja vom Kopfe her.
Es wird schon
einen anderen geben. Und von den Filmhochschulen her.
Geben. Gab es noch einen anderen guten Film, den ihr neben Iswas Dog in letzter Zeit gesehen habt?
Ich habe mir nochmal einen sehr schönen Film angesehen. Malina von Werner Schröter. Das ist ein ganz großartiger Film. Es ist eine Romanverfilmung, der Roman von Ingeborg Bachmann. Und das ist ein wirklich ganz, ganz erstaunliches Werk mit Mathieu Carrière wie heißt sie, mit Isabelle Huppert. Huppert. Ja. Das ist wirklich ein Film, den man gesehen haben sollte, denn so kann man, glaube ich, Bachmann verfilmen. Er ist doch weit weg vom Roman und am Ende ganz nah dran. Und es ist, glaube ich, auch so ein gendertheoretisch hochinteressanter Fall, denn hier brennen die Räume. Das heißt, es sind eigentlich Räume, in denen sich keine Menschen mehr aufhalten können. Und doch bewegen die sich aber dadurch, als seien also ihre Leiber nur Konstrukte. Man kann sehr viel darüber nachdenken und es ist ein Film, den wir ein bisschen vergessen haben, der auch so oft auf Bestenlisten oder so nicht erscheint. Aber ich war jetzt noch mal hingerissen davon.
Und ich habe vor kurzem noch mal Irma Weeb von Olivier Assayas gesehen, von 1996, seinen Film über einen französischen Regisseur, René, gespielt von Jean-Pierre Léaud, der in einem alten Kung-Fu-Film eine Darstellerin entdeckt, gespielt von Maggie Chung, die sich hier selbst spielt, und sie für seinen französischen Kunstfilm gewinnt. Und es ist nun die Geschichte von dieser Hongkong-Darstellerin, die durch das Frankreich des Arthouse-Kinos sich bewegt, in diesem Remake von Le Vampire, das hier entstehen soll, sich in einem merkwürdigen Latex-Kostüm aus dem Sexshop, das irgendwie so diese Superheldenkostüme dieser Zeit referenziert. Es wird sogar ein Bild von Catwoman aus Batman und Robin, glaube ich, gezeigt. Und sie ist dann dieser Fremdkörper und es geht so ein bisschen um das französische Kino in der Krise zu dieser Zeit, um ein anderes Kino aus anderen Ländern, das irgendwie sehr viel dynamischer und bewegter ist und das Aufeinandertreffen von beidem. Und ich liebe bei weitem nicht alles von Olivier Assayas, aber dieser ist ein wirklich ganz hervorragender, ein sehr witziger und vor allen Dingen auch sehr interessant analysierender Film, der mit seiner Kamera immer so durch diese Produktionssituationen, also durch Studios und Sets so hindurchläuft, als wären wir selbst so ein Charakter, der dem Ganzen beiwohnt und der mal hier einen Gesprächsfetzen auffasst und da einen. Und er ist vor allen Dingen ganz hervorragend gespielt von Maggie Chung und ich, ja, kann wirklich diesem Film nur jedem ans Herz legen. Irma Weeb von Olivier Assayas.
Ich habe eine Doku auf Netflix gesehen, auch was bei Z drüber geschrieben. Die ist ganz kurzweilig und einfach ganz interessant. Circus of Books heißt die. Geht darum, dass ein heterosexuelles jüdisches Ehepaar irgendwie über Umwege dazu gekommen ist, zum größten schwulen Porno-Produzenten quasi der USA zu werden. Also die haben, ursprünglich war der Mann beim Film und hat die Effekte von zum Beispiel Kubrick 2001 Odyssee im Weltraum mitgemacht. Dann haben sie, glaube ich, er hat irgendwas gebaut für diese Effekte und das konnte man dann irgendwie medizinisch nutzen. Dann hat er irgendwelche medizinischen Sachen gebaut und dann irgendwann kam hier Larry Flynn vom Hustler Magazine, als irgendwas bei denen nicht mehr geklappt hat finanziell, und hat gesagt, wollt ihr nicht das Hustler Magazine in Hollywood irgendwie ausliefern? Und dann sind sie an diesen Buch- und Pornoladen gekommen. Book Circus hieß der erst, dann haben sie den Circus of Books umbenannt und dann wurde das so quasi der Hotspot für die Gay Community in den 80er Jahren noch, in den 90er Jahren noch. Und die Tochter dieses Ehepaars erzählt so ein bisschen von ihrer Kindheit. Wie war das eigentlich, mit diesen Eltern zusammenzuwohnen, die dann eben fast zu so Ikonen der schwulen Szene geworden sind, aber gleichzeitig eben immer auch am Rande stehende, weil sie heterosexuell waren. Also als dann zum Beispiel die AIDS-Epidemie kommt und sehr viele der Kunden und Kundinnen oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann auch sterben, so sind sie natürlich persönlich davon betroffen, aber es kann sie halt nie direkt treffen. Und dann, und das ist so ein bisschen das, was ich am Film sehr interessant finde, ist es so, dass ich ihr Sohn auch als schwul outet und die Mutter, die eben diesen Laden hat, damit nicht umgehen kann. Die ist sehr katholisch und kann dann damit nicht richtig umgehen. Das zeigt so ein bisschen, also es ist diese große Frage, wenn es ins ganz Private geht, ist man dann tatsächlich so tolerant, wie man im Öffentlichen vielleicht ist? Und das stellt der Film auch so ein bisschen in Frage und versucht auch noch so eine Versöhnung dazu schaffen. Also ich fand das eigentlich ganz interessant, ist kurzweilig, so 90 Minuten und stellt auch so diese Frage, wer darf jetzt, also ne, das ist natürlich auch wieder viel die Geschichte der Schwulenbewegung durch die Augen von Heterosexuellen, aber es ist irgendwie ja eine bizarre Geschichte, die sie da ganz gut zusammengefasst haben. Circus of Books heißt der, ist auf Netflix. Ja, dann euch beiden vielen Dank, dass Wolfgang, vielen Dank, dass du den Film mitgebracht hast und Lukas, dass
es war mir eine Freude,
mitgeredet hast.
Ja, danke, gerne wieder.
Genau, Lukas, wir hören uns dann hoffentlich morgen, wenn wir mit Memo unser Ghibli-Special aufnehmen. Das findet ihr, wenn ihr Unterstützer in das Podcast seid, dann auch ab 3 Euro in dem Special-Feed, dann irgendwann diese Woche wird das rauskommen. Und nächste Woche weiß ich noch nicht genau, was wir hier machen. Es gibt ja verschiedene Konzepte, also eigentlich 3. Wenn mal wieder was auf Streaming oder online rauskommt, dann können wir das besprechen. Manchmal bringen Leute ihre Lieblingsfilme mit. Oder natürlich, wie das bei Matrix war, hatte ich einfach mal Lust, darüber zu reden, hab dann Leute eingeladen. Also falls ihr da irgendwelche Filme habt, also das kann wirklich alles sein, über wo ihr denkt, darüber könnten wir doch eigentlich mal sprechen, könnt ihr mir auch eine Mail schreiben, katzpodcast@yahoo.com und es einfach vorschlagen, dann suche ich vielleicht ein paar Leute, die auch Lust darauf haben. Ja, das war's von uns. Viel Spaß, nicht im Kino, aber beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Meine E-Mail-Adresse habe ich vorhin schon genannt. Ich sage es nochmal, katzpodcast@yahoo.com, da könnt ihr mich erreichen oder auf Twitter @chr_eichler und ihr könnt Katz natürlich folgen auf Instagram, Twitter und auf Facebook. Und an dieser Stelle danke ich wie immer unseren Studio-Bossen. Das sind Björn Becker, Joshua Franz, Georg Kraus und Tom Simmert. Und unseren weiteren ProduzentInnen, das sind die Leute, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Marcel Beermann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Sarah Elipott, Lisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul-Vincent Guigas, Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Ingo Papenfuß, Nikolai Pjuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld und Falk Tschitschmann und meiner Oma. Macht's gut. Bis nächste Woche.